Wir wollen heute gemeinsam Psalm 42 miteinander betrachten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne auf zu Psalm 42. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Dem Vorsänger ein Maskil von den Söhnen Korachs. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich mich erinnern und in mir ausschütten meine Seele, wie ich ein Herzog in der Schar mit ihnen schritt zum Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Mein Gott, es beugt sich nieder in mir, meine Seele, darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Mizar. Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Am Tag wird der Herr seine Güte entbieten, und bei Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Heils, meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum gehe ich trauernd umher wegen der Bedrückung des Feindes? Wie eine Zermalmung in meinen Gebeinen verhöhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der die Rettung meines Angesichts und mein Gott ist. Amen. Der bekannte Kirchenvater Augustinus, der ungefähr im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, sagte einst folgende Worte. Du hast uns zu dir hin erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das sind sehr bekannte Worte von Augustinus, und er trifft es auf den Punkt. Der Mensch wurde von Gott geschaffen, und der Mensch hat in sich eine verzehrende Sehnsucht, ein unbändiges Verlangen danach, dass seine Seele Erfüllung erlebt. Und der Mensch, nachdem er von Gott abgefallen ist, sucht diese Leere zu füllen mit all diesen vergänglichen Dingen des Lebens. Und Augustinus hat es verstanden. Wir sind unruhig in uns, wir sind leer in uns, bis Gott selbst kommt und diese Leere in uns füllt. Unsere Seele lechzt und sehnt sich nach Gott. Und selbst jetzt, wenn wir wiedergeboren sind und durch Gottes Gnade Errettung erfahren durften und Gott nun in uns wohnt und diese Leere gefüllt hat, bleibt diese Sehnsucht dennoch bestehen. Wir sehnen uns nach Gott, nach Gemeinschaft mit Gott, danach, dass er immer mehr präsent wird in unserem Leben. Und genau davon berichtet der vorliegende Psalm, den wir betrachten wollen. Wir wollen heute lernen, wie es aussieht, Sehnsucht nach Gott zu haben und wie Gott diese Sehnsucht stillt in unserem Herzen. Bevor wir näher auf diesen Psalm eingehen, möchten wir ganz kurz die Verfasser betrachten. In Vers 1 heißt es, es ist ein Maskil von den Söhnen Korachs. Bisher haben wir Psalme studiert von David. Die meisten Psalmen bis zum 41. Psalm sind von David geschrieben worden. Jetzt wird zum ersten Mal der Name Korach erwähnt. Wer sind die Söhne Korachs, die hier diesen Psalm geschrieben haben und auch die nächsten oder weitere Psalme geschrieben haben? Ein paar Gedanken dazu. Die Söhne Korachs waren die Söhne eines Mannes, der sich in der Wüste gegen Mose und Aaron aufgelehnt hat. Korach hat eine Rotte hinter sich hergescharrt und haben sich gegen Mose und Aaron und ihre Leitung aufgelehnt und somit in gewisser Weise auch gegen Gott aufgelehnt. Das können wir nachlesen in 4. Mose 16 in den Versen 1 bis 3 und den folgenden Versen. Und dann wird uns beschrieben, dass Gott zu Mose sagt, okay, versammle das ganze Volk und versammle Korach und seine Rotte, die sich gegen dich aufgelehnt hat, an einem bestimmten Ort und ich will euch zeigen, was ich mit ihnen tun werde. Und dann lesen wir in 4. Mose 16 die Verse 31 bis 35. Schlagen wir ganz kurz auf. 4. Mose 16, die Verse 31 bis 35. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten, und die ganze Habe, und sie fuhren lebendig in den Scheol hinab, sie und alles, was ihnen angehörte, und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Versammlung vertilgt. Also hier wird uns beschrieben, was mit Korach und seiner Rotte passiert ist, die sich gegen Mose aufgelehnt haben. Sie wurden lebendig in den Scheol hinabgezogen. Die Erde hat sich aufgetan. Bemerkenswerterweise wurden die Söhne Korachs verschont. Das ist nachzulesen in 4. Mose 26. 4. Mose 26, die Verse 9 bis 10. Dort heißt es, und die Söhne Eliabs, Nemuel und Datan und Abiram, das ist der Datan und der Abiram, Berufene der Gemeinde, die gegen Mose und gegen Aaron haderten in der Rotte Korachs, als sie gegen den Herrn haderten, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und Korach, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Aber die Söhne Korachs starben nicht. Hätten die Söhne Korachs es nicht verdient, mit ihrem Vater gemeinsam in die Hölle zu fahren? Ja. Wieso wurden sie nicht in die Hölle gezogen? Wir wissen es nicht. Der Text sagt es uns nicht. Aber wir wissen, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist. Und deswegen berufen wir uns hier auf die Gnade. Er hat die Söhne Korachs verschont, weil er aus seiner freien Gnade sich dazu entschieden hat, sie nicht zu verdammen. Und offensichtlich waren die Söhne Korachs so überwältigt davon, dass Gott sie verschont hat, dass sie zu Psalmendichtern geworden sind. Und David hat die Söhne Korachs eingesetzt, Lieder zu dichten und Psalmen zu singen im Haus Gottes. Die Söhne Korachs hätten es verdient, verdammt zu werden. Gott hat sie begnadigt. Und was ist das Resultat davon? Sie sind zu Anbetern Gottes geworden. Du und ich. Das ist ein Bild davon. Die Söhne Korachs sind ein Bild für uns. Auch wir hätten es verdient, mit unserem Vater Adam in die Hölle zu fahren. Auch wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Aber wir kommen nicht in die Hölle. Wieso? Nicht, weil wir so toll sind oder irgendwas Schönes gemacht haben, sondern weil Gott sich dazu entschieden hat, dich und mich zu begnadigen. Weil er dich und mich begnadigen wollte. Deswegen stehen wir heute hier und das Resultat sollte das gleiche sein bei uns wie bei den Söhnen Korachs. Wir sollten Gott unser Leben lang Lieder singen, ihn anbeten und unser ganzes Leben sollte ein Lobgesang, ein Wohlgeruch und ein Opfer für unseren lebendigen Gott sein, der uns begnadigt hat. Und das ist in gewisser Weise der Hintergrund, beziehungsweise die Autoren dieses Psalms, die Söhne Korachs, die Gnade gefunden hatten in den Augen Gottes. Und sie beschreiben hier in gewisser Weise ihre Sehnsucht nach ihrem Gott. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wie es aussieht, sich nach Gott zu sehnen oder aus welchen Umständen man sich denn nach Gott sehnt. Und so wollen wir ausgehend von diesem Psalm drei Fragen beantworten. Es wird keine typische Auslegung sein. Wir werden alle Verse mal kurz beleuchten, aber ich möchte drei Fragen diesem Psalm stellen. Erstens, welche Umstände wecken in uns die Sehnsucht nach Gott? Dann zweitens, in welcher Form und Intensität sehnen wir uns nach Gott? Und drittens, wie und wo wird diese Sehnsucht gestillt? Und ich denke, diese Fragen werden durch den Psalm beantwortet. Also lasst uns zur ersten Frage kommen. Welche Umstände wecken in uns Sehnsucht nach Gott? Ich denke, der Psalm nennt uns vier Gründe oder vier Umstände in dem Leben der Söhne Korachs, wodurch diese Sehnsucht nach Gott geweckt wurde. Der erste Grund oder der erste Umstand ist Zweifel. Es heißt in Vers 4, meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Und in Vers 11 wird es wiederholt. Wie eine Zermalmung in meinen Gebeinen verhöhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Es werden Zweifel gesät im Leben der Söhne Korachs. Wo ist dein Gott? Offensichtlich befanden sie sich nicht mehr in Jerusalem, nicht mehr in Israel. Wir werden noch darauf eingehen. Sie haben sich außerhalb des Landes befunden, aus welchen Umständen auch immer. Vielleicht wurden sie als Kriegsgefangene weggeführt. Wir wissen die Umstände nicht jedenfalls. klagen die Feinde sie an und säen Zweifel in ihr Herz. Wo ist denn dein Gott? Er hat dir offensichtlich nicht geholfen. Wo ist dein Gott? Und so leben wir in einer gefallenen Welt, wir leben in einem gefallenen Körper, wo unser Gewissen uns immer wieder anklagt und Zweifel in uns hervorruft, aber auch die Menschen da draußen, die Gesellschaft da draußen, unsere Arbeitskollegen, unsere Brüder, leiblichen Brüder, unsere leiblichen Schwestern, vielleicht unsere Eltern aus der Familie, kommen Zweifel hinein in unser Leben. Ist es wirklich alles wahr, was die Bibel sagt? Bist du wirklich gerettet? Wie bitte? Der Widersacher, natürlich. Und so werden Zweifel in unser Herz hineingesät. Und die Frage ist, wie gehen wir mit den Zweifeln um? Was sollten die Zweifel in uns bewirken? Leider bewirken in vielen Menschen, in vielen Christen, die Zweifel oftmals, dass sie von Gott weglaufen. Aber wenn Zweifel aufkommen, dann sollten diese Zweifel nicht dazu führen, dass wir von Gott weglaufen, sondern dass wir zu Gott hinlaufen. Und das ist nämlich, was die Söhne Korachs hier tun. Jemand kommt und sagt, wo ist denn dein Gott? Und anstatt zu sagen, ha, du hast irgendwie recht und wegzulaufen von Gott, laufen sie hin zu Gott. Sie sagen, nach dir sehnt sich meine Seele. Geschwister, wenn Zweifel kommen in deinem und in meinem Leben, dann sollten diese Zweifel dazu dienen, zu Gott zu laufen, zu ihm zu laufen und diese Zweifel vor ihm auszubreiten und zu sagen, diese Zweifel sind bei mir da und ich sehne mich nach deiner Gegenwart und danach, dass du dich manifestierst in meinem Leben, sodass diese Zweifel verbannt werden. Ein zweiter Grund, was die Sehnsucht in uns nach Gott wecken soll, sind Depressionen. Vers 6 heißt es, was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig? Man kann auch übersetzen, oder was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung seines Angesichts. Vers 12 ist eine Wiederholung, was beugst du dich nieder, meine Seele, und was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettung meines Angesichts, und mein Gott ist. Hier haben wir einen Mann, der niedergebeugt ist, der niedergeschlagen ist, dessen Seele stöhnt und dessen Seele wirklich am Boden zerstört ist. Jemand, der von Depressionen übermannt worden ist. Jemand, der nachts nicht mehr schlafen kann. Was können Depressionen oder Melancholie oder sonstige Empfindungen in dir und in mir hervorrufen? Und zum einen Zweifel an der Rettung. Menschen können todkrank werden, weil sie Zweifel an ihrer Rettung haben und Depressionen bekommen. Anfechtungen können uns wirklich in tiefe Depressionen führen, in ein Loch, aus dem wir nicht mehr rauskommen, wo es nur noch dunkel ist. Sünde in unserem Leben. Gestörte Beziehungen zwischen Geschwistern oder in der Familie. Anfeindungen. Natürlich auch körperliche Einschränkungen können Depressionen hervorrufen. Es gibt unterschiedliche Gründe, die Depressionen hervorrufen können. Aber Depressionen sollten, genauso wie Zweifel, nicht dazu führen, Gott anzuklagen oder von Gott wegzulaufen, sondern zu Gott hinzulaufen. Und das zu machen, was die Psalmisten hier machen, harre auf Gott, zu deiner eigenen Seele zu sprechen. Die Psalmisten sprechen hier zu sich selbst. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott. Das ist, was wir uns immer wieder neu sagen müssen, wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Harre auf Gott, meine Seele. Harre auf Gott, meine Seele. Er wird kommen zur rechten Zeit und er wird eingreifen. Das heißt, hier sehen wir wiederum, was sollen Depressionen machen? Sie sollen uns zu Gott führen und die Sehnsucht nach Gott wecken. Ein dritter Grund, was die Sehnsucht nach Gott in uns wecken soll, ist die Distanz zum Haus Gottes. Eine Distanz zum Haus Gottes. Hier heißt es in Vers 7, mein Gott, es beugt sich nieder in mir meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Mizar. Also das ist ein Gebiet außerhalb von Jerusalem. Offensichtlich befanden die Söhne Korach sich nicht mehr in Jerusalem. Nicht mehr in Israel, nicht mehr in Jerusalem, dort, wo der Tempel war, dort, wo Gottesdienst gefeiert wurde. Das heißt, sie konnten nicht mehr an den Gottesdiensten teilnehmen. Deswegen heißt es auch in Vers 5, daran will ich mich erinnern und in mir ausschütten meine Seele, wie ich ein Herzog in der Schar mit ihnen schritt zum Haus Gottes mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Also er ist außerhalb von Jerusalem und er denkt darüber nach, wie herrlich es war, am Sabbat zum Haus Gottes zu laufen und um sich herum eine feiernde Menge. Wieso feiern sie? Hat jemand Geburtstag gehabt? Ist ein Kind geboren worden? Sie feiern ihren Gott. Sie gehen zum Tempel, um Gott anzubeten. Und sie freuen sich und sie jubeln, um ihren Gott anzubeten. Und jetzt sind die Söhne Korachs nicht mehr dort. Und das ruft in ihnen eine Sehnsucht nach Gott aus. Spurgeon sagte hierzu, der Psalmdichter war von den prachtvollen Gottesdiensten des Herrn im Tempel abgeschnitten. Das war es, was ihn derart tiefen Seelenschmerz verursachte. Geschwister, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann sehnen wir uns danach, am Sonntag hier zusammenzukommen mit einer feiernden Menge, um Gott anzubeten. Und wenn es Umstände gab, die uns daran gehindert haben, am Sonntag herzukommen, dann ist es nicht so, dass wir uns denken, endlich mal einen freien Tag gehabt, sondern dann ist es in uns wirklich eine Sehnsucht da. Ich wäre gerne dort gewesen, mit der feiernden Menge, um Gott anzubeten. Es sehnt sich meine Seele nach Gott, nach dem lebendigen Gott, mit Geschwistern zusammenzukommen, an einem Ort, um ihn anzubeten. Es ist gut, wenn wir uns selbst mal fragen, ob wir so eine Sehnsucht haben, am Sonntag, wenn wir mal nicht da waren. Vielleicht waren wir mal krank, vielleicht waren wir mal im Urlaub, wurden aus unterschiedlichen Gründen verhindert. Hatten wir eine gewisse Sehnsucht verspürt, danach hierher zu kommen? Nicht in erster Linie, um meinen Bruder und meine Schwester zu sehen, die ich sehr lieb habe, sondern um Gott zu begegnen. Und ein vierter Grund, der die Sehnsucht in uns nach Gott wecken sollte, sind Anfechtungen. Das heißt in Vers 10, sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum gehe ich trauernd umher wegen der Bedrückung des Feindes? Hier haben wir einen Grund. Die Söhne Korachs werden angefeindet von physischen Feinden. Wir wissen nicht wer. Aber diese Feinde bedrängen sie enorm. Und auch wenn wir aktuell nicht unter physischen Feinden bedrängt werden, so werden wir jeden Tag von unserem eigentlichen Feind bedrängt, dem Satan und seinen Dämonen. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf und wir werden jeden Tag bedrängt von unseren Feinden. Wir werden jeden Tag versucht von unserem Feind, uns zu Fall zu bringen. Der Satan schläft nicht und das Einzige, was er tun will und er setzt alle Mittel daran, dieses Ziel zu erreichen, ist es, die Heiligen zu Fall zu bringen. Wir werden bedrängt jeden Tag, nachts, selbst nachts, wenn wir schlafen. Ist es dir auch schon mal passiert, dass du aus welchem Grund auch immer nachts aufgewacht bist und du angefochten wurdest in Gedanken und du nicht mehr schlafen konntest? Der Satan stört sogar deinen Schlaf. Was sollen diese Anfechtungen in dir und mir bewirken? Sie sollen in uns bewirken, eine Sehnsucht nach Gott zu haben, zu ihm zu laufen. Zu ihm zu laufen. Und so sehen wir diese vier Gründe. Oder diese vier Umstände im Leben der Söhne Korachs, die in ihnen genau diese Sehnsucht geweckt haben. Nach Gott sehnt sich meine Seele. Also Geschwister, wenn wir darüber nachdenken sollten, eigentlich alle Umstände in unserem Leben, so schwer sie auch sein mögen, genau zu diesem Ziel führen. Eine Sehnsucht in uns nach Gott zu wecken. Dazu wurden wir geschaffen. Lasst uns nun, nachdem wir betrachtet haben, was in uns diese Sehnsucht weckt, als zweites darauf eingehen, wie diese Sehnsucht nach Gott gestillt wird. Das ist die zweite Frage. In welcher Form und Intensität sehnen wir uns nach Gott? Der Psalmist verwendet hier in den Versen 2 und 3 sehr starke Worte, um zu beschreiben, welche Form und wie stark er sich nach Gott sehnt. Das heißt hier, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Das Wort lechzen kann auch mit schreien lechzend übersetzt werden. In Joel Kapitel 1, Vers 20 wird dieses Wort so gebraucht. Dort heißt es, auch die Tiere des Feldes schreien lechzend zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Also wenn es keine Weideplätze mehr gibt und wenn es keine Wiese mehr gibt, dann verhungern Tiere des Feldes irgendwann mal und sie lechzen, also sie schreien, sie keuchen vor Durst und vor Hunger und weil sie bald sterben. Weil sie bald sterben. Weil es kein Essen mehr gibt, weil es nichts zu trinken mehr gibt. Und David beschreibt hier einen Hirsch, eine Hirschkuh. So wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, das heißt keuchend lechzt, schreit. Wieso? Weil sie kurz davor ist zu sterben. So lechzt die Seele der Söhne Korachs nach Gott. Verstehen wir? Worum es hier geht, es geht hier nicht in erster Linie darum, dass sie sich danach sehnen, irgendwie eine fröhliche Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern sie beschreiben hier, dass sie sterben, wenn sie Gott nicht haben. Dass sie sterben, dass sie so vertrocknet und verdurstet in ihrer Seele sind, dass wenn Gott sich ihnen jetzt nicht offenbart, werden sie sterben. Das ist eine starke Ausdrucksform der Söhne Korachs. Weiter lesen wir in Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Also sie dürstet nach Gott. Genauso wie ein Wanderer in der Wüste kein Wasser mehr hat und die pralle Sonne ihn auslaugt und er Durst hat, so dürstet die Seele der Söhne Korachs nach Gott. Ich habe heute ziemlich viel getrunken, aber mir kam es so vor, als wenn ich mein Glas ausgetrunken hatte, dass ich wieder Durst hatte, weil es so heiß ist. Und so ein ähnliches Bild beschreiben sie hier von ihrer Seele. Ihre Seele ist so ausgetrocknet, so dürr, dass sie Durst haben. Aber nicht nach Wasser, sondern nach Gott. Und zwar nicht nach irgendeinem Gott. Weil es gab unter den Nationen viele Götter, sogenannte Götzen, tote Götzen. Nein, ihre Seele sehnt sich nicht nach irgendeinem toten Gott, sondern nach was? Nach dem lebendigen Gott. Geschwister, unsere Seele sehnt sich so oft nach toten Götzen, nach Urlaub, nach Spaß, nach Freude, nach erfüllter Arbeit, nach einem erfüllten Eheleben. All diese Dinge sind nicht in erster Linie verkehrt, aber sie sind tote Götzen, die den Durst unserer Seele nicht stillen können. Das Einzige, was unsere Seele wirklich stillen kann, ist der lebendige Gott. Und schaut mal, was die Söhne Korachs hier sagen. Was genau sehnt sich denn in ihnen nach Gott? Sowohl in Vers 2 als auch in Vers 3 sprechen sie von ihrer Seele. Meine Seele lechzt nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Das heißt, der innere Mensch. Der innere Mensch. Was ist die Seele? Gott schuf den Menschen aus dem Erdboden, aus dem Staub schuf er den Menschen und dann hauchte er in den Menschen hinein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das ist das Ewige in uns. Das, was Gott geschaffen hat und was ewig bleiben wird. Und weil Gott uns geschaffen hat, hat er die Ewigkeit in uns hineingelegt. Und das in uns sehnt sich nach Gott. Und so sehen wir, was die Söhne Korachs bewegt und wie sehr sie sich nach Gott sehnten. Und ich habe mich gefragt, ob ich diesen Psalm überhaupt predigen kann. In der Hinsicht, ob ich es genauso sagen kann wie die Söhne Korachs. Und ich denke, jeder von uns sollte sich dieselbe Frage stellen. Sehne ich mich in solch einer Intensität und in solch einer Form nach Gott? Haben wir Gott wirklich erkannt? In seiner Schönheit, in seiner Größe, in seiner Erhabenheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, in seiner Pracht, in seiner Furcht, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, wenn wir Gott mehr und mehr erkennen, dann wird alles andere um uns herum in unserem Leben in den Hintergrund rücken. Und in uns wird sich alles danach sehnen, mehr von diesem Gott zu haben. Und deswegen sollten wir heute Abend vielleicht dafür beten, dass Gott uns dieses Verlangen schenkt, ihn mehr zu erkennen, dass unsere Seele nach ihm verlangt, nach ihm allein. Und so lasst uns eine dritte und letzte Frage an diesen Text, an diesem Psalm richten. Wie und wo wird diese Sehnsucht gestillt? Wir haben gesehen, welche Umstände in uns diese Sehnsucht wecken. Wir haben auch gesehen, wie stark dieses Verlangen sein kann und soll. Und jetzt, was machen wir, wenn dieses Verlangen in uns ist? Wie wird dieses Verlangen gestillt? Ich denke, der Psalm gibt uns eine zweifache Antwort darauf. Erstens, die Sehnsucht nach Gott wird in seiner Gegenwart gestillt. Es heißt am Ende von Vers 3, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Vor Gottes Angesicht. Das Angesicht Gottes beschreibt seine Gegenwart. Und es ist bemerkenswert, Geschwister. Adam und Eva hatten beständig Gemeinschaft mit Gottes Angesicht, mit seiner Gegenwart. Als sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten und sich versteckt hatten und Gott zu ihnen kam, lesen wir in 1. Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Gottes Gegenwart war da. In der Regel freuten sich Adam und Eva, wenn die Gegenwart Gottes da war. Diesmal flohen sie. Vor dem Angesicht Gottes, die Söhne Korachs fliehen nicht vor dem Angesicht Gottes, sondern sie fliehen zu dem Angesicht Gottes. Und das ist der große Unterschied zwischen einem verlorenen Sünder und einem erlösten Sünder. Der verlorene Sünder flieht vor Gottes Angesicht, aber der erlöste Sünder, er sucht das Angesicht Gottes.